Ja, mir ist so durch den Kopf gegangen, als ich dem Zeugnis von Yves über diesen Mann zuhörte. Es ist sehr berührend, sehr beeindruckend, so ein Leben. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann wissen wir, dass dieses Leben das ganz normale Christenleben ist. Diese Haltungen, dieser Wandel, dieser Friede, das ist nicht außergewöhnlich. Wir tendieren sofort dazu, ein ausnehmender Mann. Aber wenn wir aus den Gedanken Gottes schauen, aus seinem Blickwinkel, dann wird es uns mit Weh im Herzen klar, das ist ja das ganz normale Christenleben, was dieser Mann gelebt hat. Das ganz normale Ziel, das unser Heiland mit dir und mir hat, mit deinem und mit meinem Leben. Und es passt gut zu unserem heutigen kurzen Abschnitt. Es war mir wichtig, noch einmal etwas zu sagen über unsere Herzensbeziehung zum Herrn Jesus. Der Robert Chapman, aus was bestand sein Glaube? Aus was bestand sein Alltag? Sein ganz normaler Alltag? Aus der Beziehung zum Herrn Jesus. Aus dieser Herzensbeziehung. Und darum ist das alles so gekommen. Es war mehr und mehr sein ganz normales Herzensverlangen, ein solches Leben zu führen. Ich bin ganz sicher, er hatte große und viele Kämpfe und er hatte ein Fleisch an sich. Und Gott hat ihn bearbeitet, auf intensive Art und Weise zubereitet. Aber mehr und mehr wollte er gar nichts anderes als genau das. Völlig los von sich selber. Völlig alles abgelegt. Keine eigenen Ambitionen mehr. Nur noch den Willen des Herrn. Nur noch die Ambition des Herrn, die er für sein Leben hatte. Kommt mir auch sehr, sehr bekannt vor, wenn ich das Büchlein von eben Georg Steinberger studiere, Der Weg dem Lamme nach. Man kann dieses Büchlein nicht einfach lesen, man muss es Abschnitt für Abschnitt durchgehen und diesen Weg nachvollziehen, den er vorlegt. Das ist der Weg dem Lamme nach. Genau dieses Beispiel von Robert Chapman, das ist der normale Weg dem Lamme nach. Ja, der heutige Abschnitt ist überschrieben mit dem Titel Gott kennt unsere Herzen. Und ich möchte lesen die Verse Lukas 16, 15 bis 18. Und er sprach zu ihnen, ihnen sind die Pharisäer gemeint, an die er sich im Moment wendet. Er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen oder die sich selbst als gerecht hinstellen vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Greuel vor Gott. Das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich hinein. Hier ist noch der Zusatz mit Gewalt. Jedermann drängt sich hinein. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. Jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und jeder, der eine von ihrem Mann geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Es ist wichtig, dass wir diese Verse als Einheit sehen, um sie besser zu verstehen, um den inneren Zusammenhang zu verstehen. Sind nicht einfach ganz verschiedene Themen irgendwie aneinandergereiht, sondern es hat eine innere Verbindung. Das letzte Mal haben wir gehört, wir können nicht zwei Herren oder Herrschern dienen mit unserem Leben. Vers 13 lese ich noch einmal. Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Welch ein Beispiel für diesen Vers, auch das Leben von Robert Chapman. Wir können nur einen Herrn lieben, sagt uns der Herr. Einen Herrn lieben, ihm dienen, ihm anhängen. Wir können auch nicht neutral bleiben zwischen diesen zwei Herren, die hier gemeint sind. Denn es gibt nur zwei Reiche. Und es gibt nicht drei Reiche, noch ein drittes, neutrales. Irgendwie unser eigenes, wo wir weder hier noch dort dienen oder uns anhängen. Denn wenn ein Mensch dem Herrn nicht dient, ihn liebt, ihm anhängt, so muss er zwangsläufig der Sünde dienen. Und damit schlussendlich Satan. Wir wollen Römer 6 dazu kurz aufschlagen. Wo Paulus das so deutlich darlegt, das auch ein Kapitel, das wir immer und immer wieder lesen, verarbeiten, durchbeten können und sehr profitieren davon. Römer 6, Vers 12. So soll nun die Sünde nicht herrschen. Vom Urtext her könnte man auch übersetzen, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Und gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und gebt eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Wie dankbar sind wir für dieses Zeugnis, das wir gehört haben. Es ist jetzt noch so unmittelbar frisch in unserer Erinnerung. Und es hilft uns so sehr, genau das zu verstehen, wozu es führt, wenn wir das haben dürfen in unserem Leben. Nicht mehr der Sünde dienen, unsere Glieder aber Gott geben, unsere Leiber ihm auf den Altar geben, als lebendiges, heiliges, ihm wohlgefälliges Opfer. Und was kommt dann dabei heraus? Werke, die Gott gefallen. Eine tiefe Herzensbeziehung Tag für Tag zum Herrn Jesus. Ein Erfülltsein, wie sich das kein anderer Mensch, der nicht darin lebt, überhaupt nur vorstellen kann. Wie erfüllt ein Leben sein kann. Das kommt dabei heraus. Wir können nicht Gott dienen und der Sünde. Ein ebenfalls wichtiger geistlicher Grundsatz. Wir haben schon den wichtigen Grundsatz gehört über die Treue im Geringsten, im Kleinen. Oder jetzt eben, wir können nicht Gott dienen und der Sünde. Dieses geistliche Grundgesetz ist nicht umgehbar. Und viele Menschen legen alle ihre Intelligenz hinein, ihre Versuche, bewusst oder unbewusst, genau solche Grundsätze doch irgendwie zu umgehen. Ist es nicht doch möglich, Gott zu dienen, ihm nachzufolgen und trotzdem dieses und jenes, diese kleine Sünde und das in meinem Leben zu belassen und zu pflegen? Ist es nicht doch möglich? Und es ist, jede geistliche Lebensregel ist so ganz einfach. Auch diese ist ganz einfach. Sie sagt, es ist nicht möglich, Gott zu dienen und der Sünde oder der Welt oder dem Eigenleben oder dem Satan. Es geht nicht. Etwas, das jedes Kind versteht. Ich möchte es in der Tiefe mehr und mehr verstehen lernen. Wir wollen ihm dienen, ihm anhängen, weil wir ihn von Herzen lieben. Darüber haben wir auch das letzte Mal gehört. Und hier werden uns die Pharisäer vorgestellt. Sie dienten Gott. Die Pharisäer, ja, sie dienten Gott. Aber sie liebten in erster Linie sich selber dabei. Geht das? Ist das möglich, dieser dritte Weg? Wir wissen, es ist nicht möglich. Es ist unmöglich. Sie liebten in erster Linie sich selber. Und sie dienten Gott, wozu? Um vor den Menschen gut dazustehen. Das wird hier offenbart. Sie dienten Gott, um vor den Menschen gut dazustehen. Und die Menschen wollen jemanden verehren. Das muss uns auch tief bewusst sein, bewusst werden. Menschen wollen, das liegt in der Sündennatur des Menschen. Die Menschen wollen jemanden verehren. Und dies geschieht meist aus egoistischen Motiven. Die Menschen wollen oft sich an jemanden hängen. Und es geschieht aus egoistischen Motiven, aus Stolz, aus Überheblichkeit, um selber besser dadurch dazustehen. Weil man wichtige Leute kennt, weil man vertrauten Umgang hat mit führenden Menschen und Leuten. Das war genau der Grund, warum die Pharisäer bei den Menschen hoch angesehen waren. Und die Pharisäer wiederum genossen genau diese Wichtigkeit und Verehrung und predigten den Menschen lauter Äußerlichkeiten anstatt Herzensveränderung und Liebe zu Gott. Und wenn es schon damals so war, dann können wir wissen, dass es in unserer Zeit, nämlich in den letzten Tagen, den Höhepunkt erreichen wird, dieses Prinzip. Eine glänzende Fassade, beeindruckende Geistlichkeit, der aber das Wichtigste fehlt, die innere Realität, die Herzensbeziehung zum Herrn Jesus. Paulus beschreibt das in 2. Timotheus 4, wollen es kurz aufschlagen. Und dieser Text steht immer noch über dem Hauptabschnitt, den Paulus im 2. Timotheus 3 begonnen hat. Und dort hat er als Einleitung gesagt, 2. Timotheus 3, Vers 1, das aber sollst du wissen, dass es in den letzten Tagen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Das ist die Überschrift des Restes des seines Briefes. Und damit auch die Überschrift über dem 4. Kapitel. Und unter diesem Wissen ermahnt er und ermutigt er den Timotheus, Kapitel 4, Vers 2. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut oder Ausdauer und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Philosophien außerhalb der Bibel sind gemeint. Wir sehen auch aus dieser Ermahnung, aus diesem Umfeld, wie Paulus hier in diesen letzten zwei Timotheus-Kapiteln das lehrt, dass die Liebe zum Herrn Jesus ist das alles Entscheidende. Die Liebe zu seinem Wort, die Herzensbeziehung zu ihm ist das zentrale Element der Jünger Jesu. Die Menschen, die hier beschrieben werden, die sich selber eben an Lehrer, die sie auslesen, die ihnen genehm sind, hängen und ihre Ohren ihnen zuwenden und dem Wort Gottes, dem Echten, abwenden. Diese Menschen haben, es ist nicht möglich, dass sie eine tiefe Herzensbeziehung zum Herrn Jesus haben können. Das, was das zentrale Element des Glaubens ist, deines und meines Glaubens. Der Endzeitmensch und immer mehr auch der Endzeitchrist ist geprägt von Selbst. Selbstliebe, Selbstüberzeugung, überzeugt von sich selber, vom eigenen Wissen, vom Besserwissen. 2. Timotheus 3 spricht Paulus eben genau darüber ab Vers 2. Er ist prahlerisch, überheblich, verhöhnt und lästert andere, lieblos und verleumderisch und so weiter. Da wird das Wesen des Menschen in den allerletzten Tagen beschrieben. Und das steht im großen Gegensatz zu dem Wesen der Menschen, von denen wir ein Beispiel gehört haben, von Robert Chapman. Im großen Gegensatz dazu. Es ist unmöglich, in dieser Haltung, die Paulus hier prophezeit, wie sie sein wird, in dieser Haltung gleichzeitig eine tiefe Herzensbeziehung zum Herrn Jesus zu haben. Und wir haben schon oft betont, und ich möchte es wieder einfach aussprechen, Nachfolge, Christsein ist Herzenssache. Und Gott kennt unsere Herzen. Er weiß, wie gut es für uns ist, unser Herz ganz an ihn zu hängen. Das Zentrum unseres Glaubenslebens sind nicht in erster Linie bestimmte Lehren und Prinzipien. Die sind auch überaus wichtig. Aber das Zentrum unseres Glaubenslebens, das zentrale Element, ist unsere persönliche Beziehung zum Herrn Jesus. Wir wollen uns kurz die Frage stellen, woran ist die Herzensbeziehung zum Herrn Jesus zu erkennen? Woran kann man das erkennen, um sich auch selber zu prüfen, um auch mit offenen Augen durch die Welt zu gehen? Woran ist die Herzensbeziehung zum Herrn Jesus zu erkennen? In allererster Linie und sofort kommt das, wenn man von Brüdern hört, wie von Robert Chapman oder von Georg Steinberger oder von Fritz Binde, an einer demütigen Haltung. An einer Haltung, die das Gegenteil ist von alles genau wissen oder sich überheben über andere. Und woran ist eine Herzensbeziehung zum Herrn Jesus weiter zu erkennen? An einem zerbrochenen Herzen und an einem zerschlagenen Geist. Gemäß Psalm 34 und Jesaja 57 ist der Herr genau diesen Menschen nahe. So liegt es doch auf der Hand, wenn eine tiefe Herzensbeziehung besteht, dass es mit den Menschen ist, von denen das Wort Gottes sagt, diesen ist der Herr nahe. Welchen denn? Denen mit deinem zerbrochenen Herzen und mit deinem zerschlagenen Geist. Ja, er wohnt genau in diesen Menschen. Jesaja 57. Gott wohnt nicht nur in der Höhe, im Allerheiligsten. Er hat auch seine Punkte auf der Erde, wo er wohnt. Bei denen, die zerschlagenen Geistes, zerbrochenen Herzens sind. Da ist eine tiefe Herzensbeziehung mit Gott möglich. Und die Herzensbeziehung zum Herrn Jesus zeigt sich an einem sanften und stillen Geist. Gott sagt von ihm, er ist ihm so überaus wertvoll und wohlgefällig. Dort im 1. Petrus vor allem im Zusammenhang mit der Frau. Aber ich bin mir sicher, dass das auch grundsätzlich für den Mann gilt. Oder wenn wir spezifisch uns fragen, bei Männern, woran ist die Herzensbeziehung zu ihm zu erkennen? Nebst dem, was wir aufgezählt haben, von der demütigen Haltung, vom zerbrochenen Herzen, zerschlagenen Geist. Gerade wenn wir an 2. Timotheus 4 denken, an den Timotheus denken, solche Männer bleiben nüchtern und stehen fest. Und zwar stehen sie fest gegen den Strom der empfindlichen Ohren. Und all diese Entwicklungen, die Paulus aufzählt im 2. Timotheusbrief. Und sie sind mutig und tun den Willen Gottes, auch mitten in Widrigkeiten. Und woran ist die Herzensbeziehung zum Herrn Jesus sonst noch zu erkennen? Natürlich an der Liebe, an diesem höchsten Gut, das überhaupt in einem Menschen sein kann. Und nicht seine eigene Liebe, aber an der Agape-Liebe in einem Menschen. Besonders auch an der Liebe und Treue zu Geschwistern, zu Notleidenden. Eine Liebe, die so weit gehen kann, dass man das eigene Leben ablegt, hingibt für sie. An was sonst ist eine Herzensbeziehung zum Herrn Jesus zu erkennen? zu erkennen. Auch an einer entschiedenen Haltung gegen das Böse, gegen Kompromisse, die genau diese Beziehung zum Herrn stören, kompromittieren wollen. In mir selber, bei anderen. Menschen mit einer tiefen Herzensbeziehung zum Herrn, sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht, wohin es sie auch führt. Weil wir sehen es eben an diesen Vorbildern. Sie haben alle eigenen Wege aufgegeben. Sie haben erkannt, dass ihre eigenen Wege, ihre eigenen Pläne und Wünsche und Sehnsüchte sie wegführen vom Herrn. Nicht näher zum Herrn, sondern weiter weg vom Herrn. Und dass das genau dieses eigene ist, diese eigenen Wege, die ihnen eine tiefe Herzensbeziehung zum Herrn Jesus verunmöglichen. Weil es ist nicht möglich, die zu pflegen und die eigenen Wege zu pflegen. Es ist wieder diese Ausschließlichkeit von den zwei Reichen. Und in dieser Herzensbeziehung zum Herrn Jesus dürfen wir wachsen. Robert Chapman war auch nicht von einem Moment auf den anderen in dieser Haltung, in diesem Wandel, in dieser Einstellung, in einem solchen Leben. Wir dürfen wachsen in dieser Herzensbeziehung zum Herrn Jesus. Von ihm aus, jeden Tag, jeden einzelnen Tag unseres restlichen Lebens, wenn es nach ihm geht, dürfen wir wachsen, dürfen wir ihm näher kommen, tiefer gehen in der Herzensbeziehung zu ihm. Und wisst ihr was? Er will keine besondere Leistung von uns. Wir können ihm darin keine besondere Leistung bringen. Er will auch keine besondere Bedingung uns stellen, außer derjenigen, dass ich mich selber für völlig wertlos halte. Dass ich mich selber für völlig ungenügend halte als sein Gegenüber. Verstehen wir das? Wenn wir von der wachsenden, tiefen Herzensbeziehung zwischen mir und meinem Heiland sprechen, dann sprechen wir von Beziehung. Und wir sind so geprägt bei diesem Wort, dass wir immer denken, das hat etwas zu tun mit Partnerschaft. Wir sind in dem Sinn nicht in einer Partnerschaft mit dem Herrn Jesus, wie wir das mit Menschen sind, mit menschlichen Beziehungen, wo man von gleicher Augenhöhe und so weiter spricht. Das müssen wir gründlich ablegen, dieses Denken, wenn wir an eine tiefe Herzensbeziehung mit dem Herrn Jesus denken. Wir sind ihm kein wirkliches Gegenüber in uns selber. Und das ist die Voraussetzung, dass wir das erkennen, dass wir in eine solche Beziehung mit ihm treten können. Wo er uns nämlich erfüllt, wo wir die Fülle des Heiligen Geistes erleben dürfen in unserem Leben, wo er sich dieses Leben in uns formt, wo er uns verändert, wo er uns abbaut, zurückbaut, sodass wir alles Eigene zurücklassen, damit er diese, seine Herrlichkeit in uns ausbilden kann. Aber er ist uns nicht einfach Partner. Oh nein. Er ist uns alles. Er ist uns so weit erhaben über uns. Aber in seiner Liebe lässt er sich zu uns hinunter und will diese Beziehung mit unserem Herzen haben. Es ist ein Geheimnis, das versteht man nicht einfach so schnell. Die Tatsache, dass der Herr Jesus eine solche Beziehung zu uns haben will. Den Pharisäern fehlte diese Herzensbeziehung zum Herrn. Sie machten sich selbst so geistlich und so gerecht vor den Menschen. Aber Gott kannte ihre Herzen und ihre geistliche Fassade, für die sie die Menschen so verehrten. Sie war ihm ein Greuel. Denn ihre Herzen zeichneten sich aus, nicht durch das, was wir vorher aufgezählt haben. Woran erkennt man eine Herzensbeziehung zum Herrn Jesus? Nein, ihre Herzen zeichneten sich aus durch Habgier, Stolz und Heuchelei. Das waren diese drei Hauptpunkte in ihrem Wesen. Und es ist tragisch, dass wir als Menschen uns so leicht beeindrucken und täuschen lassen. Das ist eine Tragik. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ein Kind Gottes ein klares Unterscheidungsvermögen entwickeln wird, wenn es in der Herzensbeziehung zum Herrn Jesus wächst. Ich lese noch einmal Vers 16 jetzt in Lukas 16. Das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes: Von da an wird das Reich Gottes verkündigt. Und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Die Pharisäer waren Lehrer des Gesetzes und der Propheten, sprich des Alten Testamentes. Und als Lehrer oder Priester verstanden sie sich sehr wohl als Mittler zwischen den Menschen und zwischen Gott. Und zudem war Gesetz und Propheten, also das Alte Testament, der jüdische Glaube, weitgehend begrenzt für Juden. Gesetz und Propheten weissagten bzw. verkündigten bis zum Kommen des Messias und seines Reiches. Diese Zeitphase oder Dispensation wurde dann mit dem Kommen von Johannes dem Täufer bzw. des Messias dann unmittelbar danach beendet. Und darum steht dann da dieses bedeutungsvolle von da an. Von da an wird das Reich Gottes verkündigt. Und zwar durch den Herrn und König des Reiches selber, durch den Messias Jesus Christus und durch seine Knechte. Er ist nun zum einzigen Mittler geworden zwischen Gott und den Menschen. Und wisst ihr, was das für die Pharisäer bedeutete? Für die Gesetzesgelehrten des Alten Testamentes? Es braucht sie nicht mehr. Es braucht sie nicht mehr. Sie haben ihre Stellung verloren. Der Herr Jesus Christus ist nun der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. 1. Timotheus 2, 4 bis 6 steht das. Durch das, durch sein Hingeben seines Lebens, durch das Vergießen seines Blutes, er allein ist unser Mittler geworden. Das Reich Gottes, das verkündigt wird. Was ist das? Das hat viele Facetten. Aber grundsätzlich können wir sagen, das Reich Gottes, das verkündigt wird, ist der Herr Jesus selber. Die Person des Heilandes. Und das Reich wird nun, und das ist hier das Gewaltige, dieses Reich wird nun an jedermann verkündigt. An jedermann. Und jeder Mensch auf der Erde, nicht nur Juden, jeder Mensch kann nun eine persönliche Herzensbeziehung zum Messias, Jesus Christus haben, ohne menschliche Vermittler von Priestern und Pharisäern und Schriftgelehrten. Jeder Mensch kann das Heil, die vollkommene Errettung in Christus haben. Was für ein gewaltiger Zeitabschnitt, dieser von da an. Und er wird tatsächlich auch schon klar und deutlich im Alten Testament verkündigt und angekündigt. Das wollen wir aufschlagen, Jesaja 49, Vers 6, einer der folgereichsten Verheißungen und Verse überhaupt im Alten Testament. Was für eine Erfüllung dieses Verses, Jesaja 49, Vers 6. Ja, er spricht, gemeint ist Jahwe, der allmächtige Gott. Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, du Messias Jesus Christus, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Und genau dieses Heil Gottes, er sagt, damit du mein Gott sagt, damit du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Genau dieses Heil Gottes ist das Zentrum, das ewige, unverrückbare Fundament unseres Glaubens und nichts anderes. In ihm allein ist unsere ewige Sicherheit, Erlösung, Versöhnung, Rechtfertigung. In ihm allein haben wir alles. Bitte denk darüber nach. In ihm allein hast du alles. Alles. Nämlich, was ist gemeint mit all? Alles irdische, all? Nein, das, was dem Menschen wirklich fehlt, was er wirklich braucht, nämlich die ganze Fülle des Göttlichen, sagt uns der Kolosserbrief. In ihm allein haben wir die ganze Fülle des Göttlichen, der Gottheit. Und nur diese persönliche Beziehung zu ihm kann uns wirklich erfüllen. Das ganze Leben als Mensch ist ein Jagen nach Erfüllung, nicht wahr? Ein Jagen nach Verbesserung des äußeren, des inneren Zustandes, der Aussichten, des Glücks. Aber nur unsere persönliche Beziehung zum Herrn Jesus kann uns wirklich erfüllen. Denken wir wieder an die Vorbilder. Und gerade wenn wir in traurigen und schwierigen Situationen auf dieser Erde und mit Menschen stehen, genau dann will unser Heiland uns liebevoll zeigen, dass nur er uns ganz erfüllen kann. Nicht irgendetwas auf der Erde, auch keine menschlichen Beziehungen. Warum ist das so eine wichtige Lektion? damit unser Glaube nicht auf irdischem und auf Menschenbeziehungen beruhe, sondern auf der persönlichen Herzensbeziehung mit ihm, mit dem Heiland, mit dem Herrn Jesus Christus. Und jedermann drängt sich hinein, haben wir gelesen im Vers 16. Jedermann bedeutet Menschen aus allen Nationen. Jedermann zwängt sich hinein, bedeutet dieses griechische Wort auch. Oder presst hinein. Das heißt, es gibt jetzt einen direkten Zugang. Es braucht keine Priester oder andere Vermittler mehr. Es gibt direkten Zutritt zu Gott durch den Herrn Jesus Christus. Direkten Zutritt zu dieser Herzensbeziehung mit ihm. Aber man muss dazu, und das will dieses Wort ausdrücken, jedermann drängt oder presst hinein. Man muss dazu gegen den Strom pressen. Ganz entschieden. Die Masse wird uns nicht durch diese Türe hindurchschwemmen. Die Masse, die Mehrheitsmeinung wird uns nicht in diese Herzensbeziehung mit dem Herrn Jesus führen. Unser eigenes Leben, unser Eigenwille wird uns nicht dorthin bringen. Wir müssen gegen den Strom pressen, drängen. Vers 17 und 18 noch. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. Jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und jeder, der einen von ihrem Mann geschiedenen heiratet, der bricht die Ehe. Sofort macht der Herr Jesus jetzt klar, wenn er so vorher vom Gesetz und den Propheten geredet hat, dass jetzt ein neuer Abschnitt ist, ein von da an, dass etwas ganz völlig verändert ist, dass etwas außer Kraft gesetzt wird. Macht er jetzt sofort klar, dass Gesetz und Propheten, also das Alte Testament, nicht ungültig gemacht ist. Nein, im Gegenteil. Jedes Strichlein wird in alle Ewigkeit bleiben. Aber er selber hat das Gesetz für uns vollgültig erfüllt. Das Gesetz hat seine volle Gültigkeit. Er selber hat es für uns erfüllt. Jeder Aspekt des Gesetzes wird auch weiterhin wie ein helles Licht auf etwas hinweisen. Auf was denn? Auf den Herrn Jesus. Jeder Aspekt des Gesetzes, auch des äußerlichen Gottesdienstes im Alten Testament, wird weiterhin wie ein helles Licht auf ihn hinweisen, ihn beleuchten, ihn verherrlichen. Auf dieses wunderbare, herrliche, vollkommene Heil Gottes. Jetzt haben wir den Kreis geschlossen, den Heilsplan Gottes umschlossen. Ja, die ursprüngliche Bedeutung und Absicht des Gesetzes wird noch bestärkt vom Herrn Jesus, wenn wir an die Bergpredigt denken. Ihr wisst, dass zu den Alten gesagt ist, das und das und das, ich aber sage euch. Und hier nennt er als Beispiel dafür das Gebot der Ehe. Das steht nicht einfach so zufällig, dieser einzelne Vers hier als einziger Abschnitt. Er sollte eigentlich im vorhergehenden Abschnitt sein, wenn man das auch darstellen will. Das Gebot der Ehe führt er als Beispiel an. Und das mit voller Absicht vor den Ohren der Pharisäer. Was hatten die Pharisäer für eine Haltung zur Ehe? Genau die, die heute ganz normal ist, in Anführungsstrichen. Ganz normal. Lebensabschnittspartnerschaft zum Beispiel. Das war genau das System. Das System ist überhaupt nicht neu. So haben sie gelebt. Sie haben in ihrer Bosheit, in ihrer Herzentätigkeit irgendeine Kleinigkeit hervorgeholt und aufgeblasen und dann mit dem Wort Gottes, mit Gesetz und Propheten übergossen, heuchlerisch übergossen und ihre Frau entlassen, um eine Nächste zu heiraten. Nicht ohne Absicht nimmt er genau dieses Beispiel aus dem Gesetz. Gott hasst Scheidung. Das macht er so überdeutlich klar im Alten Testament. Aber manchmal lässt sie sich wegen der Verdorbenheit und Sünde der Menschen nicht verhindern. Die Scheidung. Gott selber und sein Volk sind ein tragisches Beispiel dafür. Tragisch auf der Seite des Volkes. Gott war Eheherr von Israel. Und er hat alles daran gesetzt, dieses ehebrecherische Weib, wie er sagt, wieder zu gewinnen. Und zum Schluss musste er ihr den Scheidebrief geben. Manchmal lässt sich die Scheidung nicht verhindern, wegen der Verdorbenheit und Sünde der Menschen. Auch zum Beispiel, wenn ein ungläubiger Partner einen Gläubigen entlässt oder verlässt, wie das in 1. Korinther 7 beschrieben ist. Und hinter jeder Scheidung steht eine große Tragik. Aber es bedeutet noch nicht Ehebruch. Sollte Gott die Ehe gebrochen haben, weil sein Volk sich von ihm trennte und er den Scheidebrief geben wollte? Nein. Dieser Vers 18 macht deutlich, dass sich scheiden und dann eine andere Person heiraten, dass Gott genau das meint als Ehebruch. Das ist der Ehebruch vor ihm. Also wird es nie Gottes Willen sein, nach einer Scheidung sich neu zu verheiraten. Warum? Vor Gott sind die beiden nach wie vor ein Fleisch. Vor Gott. Auch wenn sie vor der weltlichen Justiz geschieden sind. Aber auch für Ehebruch gilt, wenn er erkannt, bekannt und bereut wird, so schenkt der Herr die volle Vergebung. Auch wenn es lebenslängliche Konsequenzen haben wird. Im Alten Testament stand auf Ehebruch die Todesstrafe. Der Herr Jesus hat auch diese Strafe auf sich genommen. Und er spricht dem reuigen Sünder die Vergebung zu. Wie ganz anders als im Alten Testament. Denken wir an Johannes 8. Jesus und die Ehebrecherin. Das ist unsere Dispensation. Unser Zeitabschnitt, in dem wir leben. Und Gott kennt nicht nur die Herzen der Pharisäer. Er kennt auch unsere Herzen sehr gut. Und damit möchte ich abschließen. Und er möchte, dass wir unser Herz an ihn hängen. Gib mir, mein Sohn, gib mir, meine Tochter, dein Herz. Warum möchte der Herr unser Herz? Was ist schon Besonderes daran? verdorben und unheilbar krank wird es genannt. Weil er uns liebt. Er möchte unsere Herzen vollständig für sich haben, um sie zu verändern. Aus einem solchen schrecklichen Gebilde Heil schaffen, Herrlichkeit schaffen, ewige Herrlichkeit, das Abbild seines Sohnes darin ausbreiten. Das Herz eines Menschen, auch wenn es gefüllt ist mit Verdorbenheit und unheilbarer Krankheit, wenn Gott es behandeln darf, kann es zu einem Gefäß werden für das Wesen seines eigenen Sohnes. Das ist ein menschliches Herz. Können wir das verstehen? Das ist ein menschliches Herz. Das hat diese Fähigkeit, gefüllt zu sein mit allem Üblen, aber von Gott verändert zu werden in das Wesen und Bild seines Sohnes. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Lasst uns die Nähe unseres Heilandes suchen und wertschätzen lernen. Welch ein Vorrecht, dass wir eine wachsende persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus pflegen dürfen. Ich möchte noch beten. O Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in deiner Hand sein dürfen. Ich danke dir für jedes Einzelne, Herr, dass du bei jedem genau diese Absicht hast, aus diesem Gefäß seines menschlichen Herzens ein Ort der Herrlichkeit, ein Ort der Liebe Gottes, der Gegenwart Gottes zu machen. Herr, ich möchte dir ganz hinhalten, dir alle Erlaubnis geben zu deinem Werk, zu deiner Arbeit. Es ist so ein großes Vorrecht, dass du uns so behandeln willst. Du schließt niemand aus, der mit deinem gebrochenen Herzen zu dir kommt. Du stößt keinen hinaus, der in dieser Haltung zu dir kommt und sagt, Herr, ich bin völlig unwürdig, ungebührend für dich. Aber nimm mich, Herr, verändere mich, präge du mich, präge das Bild deines Sohnes ein in mein Herz, was auch immer es bedeutet. Und gib mir doch die Kraft, diesen Weg dem Lamm nachzuwandeln. Herr, hilf du einem jeden, segne ein jedes und gib neue Kraft und Zuversicht. Weg von den Umständen, hin zu dir. Amen.